Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Natürlich heute wieder Enfant Terrible, der Comdirect Fashion Show, wenn man so will. Dirk Schwitzke, oder? Dirk?
Ich bin begeistert. Ja. Jedes Mal aufs Neue, nicht überrascht, aber immer wieder angetan von deinen Intros. Ich grüße euch auch.
Ja. Ja, vor allen Dingen, diesmal haben wir wieder so ein bisschen das Handicap. Wir sind ja heute wieder remote unterwegs. Das hat einfach damit zu tun, weil du heute den ganzen Tag durch das Haus gehottet bist und dich mit Kundenbesuch auseinandergesetzt hast und ich sozusagen dann in meinem Homeoffice hier fröne. Also von daher sehe ich dich ja leider nicht. Aber ich denke, du bist natürlich wieder adrett angezogen, hast entsprechend dem Besuch huldigend den besten Feinzwirn von Brioni an und sitzt jetzt sozusagen mit einer dampfenden Zigarre in dem Büro und ja, lässt sozusagen deine Gedanken schweifen, oder?
Das ist in meinem Fall, Gedanken schweifen immer, aber in meinem Fall sind es eher Dienstleister als Kunden, aber trotzdem haben wir natürlich alle immer unsere tollsten Brioni, Keaton und Atolini Smokings an, wenn wir die empfangen.
Natürlich, klar, man muss ja auch im Endeffekt Ehre wem Ehre gebührt und ob es jetzt Kunden oder Dienstleister sind, spielt ja eine sekundäre Rolle, sondern bei der Comdirect ist natürlich ja immer klar, jeder ist da herzlich willkommen und man gibt immer sein Bestes, ja logisch, so wie wir in dem Podcast hier.
Deine Worte, wenn du das sagst.
Oder? Und natürlich auch das Beste, was wir momentan erleben, bekommen wir aus den USA. Da habe ich auch wieder eine ideale und eine knallharte Herleitung zum eigentlichen
Thema. Ganz tolle Überleitung. Ich bin beeindruckt.
Obwohl ich ja immer schon auch liebäugle, dass wir sozusagen hier nochmal so eine extra Fashion-Ecke für dich einrichten, damit du uns sozusagen von den neuesten Modetrends aus Miami, Florida, Mailand, Madrid, wo du dich ja immer so überall umtreibst, auch informieren kannst. Aber das werden wir mal sehen.
Da wäre ich dir ja immer unterlegen.
Naja. Gut, aber wie gesagt, wir gucken nach Amerika und wir sehen da viele, viele interessante Dinge. Heute der Markt, ja, wir nehmen heute am Donnerstag auf, den 6. Februar, der DAX in Rekordstimmung, 21.870 Punkte, macht sich also im Gipfelsturm auf die 22.000 Punkte-Marke. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder die eine oder andere Hörerin, Hörer, was passiert da gerade? Ja, wir sehen die Angst von Strafzöllen aus den Märkten weichen, die wir zum Wochenbeginn noch hatten, jetzt auf einmal nicht mehr. Und wie soll man sagen, ist das der amerikanische Krebsgang? Zwei Schritte vor, ein zurück oder ein vor, zwei zurück? Wie kann man das einordnen? Wie siehst du denn die weitere Außenhandelspolitik der USA? Und vor allem natürlich das Thema Strafzölle für die Märkte.
Und beim Krebsgang natürlich auch mal ein paar Schritte zur Seite. Also, ja, also man sollte es vielleicht einordnen, so ein bisschen, wenn man die allgemeine Lage jetzt in diesen Wochen und Monaten sieht. In verschiedene Kategorien, einmal Saisonalität, Trends und Fundamentaldaten. Was die Saisonalität betrifft, haben wir ja schon angesprochen, ist es eigentlich normal oder ist der Januar generell immer ein sehr starker Börsenmonat. Und das vierte Quartal, das wir dieses Jahr auch schon wieder relativ stark hatten, trotz des überraschend schwachen Dezembers, ist auch meistens relativ stark. Und es ist nichts Besonderes, wenn die Aktienmärkte wie jetzt im Januar insgesamt auch relativ positiv sich entwickelt haben. Und das geht auch meistens bis in den Februar hinein. Von der Statistik her ist es dann zum Ende Februar hin eher wieder ein bisschen, geht es dann eher wieder ein bisschen rückwärts meistens. Aber das ist so ein Faktor, auf den die Märkte manchmal natürlich auch ein bisschen achten. Darüber hinaus haben wir die Trends, die schon längere Zeit bestehen, dass eben gewisse Tech-Aktien seit Jahren relativ gut laufen und jetzt kurzfristig hier Trends ein bisschen unterbrochen wurden durch die DeepSeek-Unruhe der letzten Tage, sind insbesondere die Halbleiterwerte und allen voran der Marktschwergewicht dann wieder unter die Räder gekommen und da wechseln sich die Nachrichten immer so ab. Fundamental können wir jetzt im Grunde ja drei Dinge sehen, also einmal die Unternehmenszahlen, die Quartalsberichtssaison läuft und die ist insgesamt relativ gut, denke ich, kann man sagen, nicht überdurchschnittlich berauschend, aber insgesamt relativ gut mit einigen Ausreißern nach oben und nach unten. Dann zum Zweiten die generellen KI-Trend, der viel Fantasie in den Markt bringt. Und zum Dritten das Thema Politik und Regulatorik und das, was so aus dem Bereich der, und das hast du ja richtig angesprochen, aus dem Bereich der US-Politik der neuen US-Regierung von Präsident Trump kommt. Da gibt es zwei positive Aspekte in seiner Politik, die schon nach seiner Wahl und seit seiner Wahl im November eifrig von der Börse gefeiert worden sind. Und das sind einmal das Thema Deregulierung. Da haben insbesondere Werte wie Technologiewerte und Finanzwerte und auch Öl- und Gasaktien stark gefeiert und das Thema niedrigere Steuern. Aber er hat eben in seiner Agenda auch zwei Punkte, die jetzt langsam ein bisschen zutage treten mit seit seinem Amtsantritt. Das sind einmal das Thema Abschiebung von illegalen Einwanderern, die den ohnehin stark strapazierten Arbeitsmarkt in den USA weiter belasten kann. Und zum Zweiten eben das beliebte Thema Zölle. Und was das betrifft, muss man eben sehen, und haben wir ja schon diskutiert, dass da relativ viel Rhetorik und Schaumschlägerei dabei ist, dass immer Trump den Immobilienmakler, den Immobilienbranchenstil aus New York kultivieren will, immer mit Maximalforderungen, ganz schrillen Ansprüchen in die Verhandlungen reinzugehen, um dann am Ende doch mit einer relativ entspannten Lösung rauszukommen. Und so denke ich, muss man das auch sehen. Also was jetzt mit Mexiko und Kanada passiert ist, dass er da die Zölle erhoben hat, aber die bereit war, die für 60 Tage auszusetzen. Und auch ist eben so seine typische Verhandlungstaktik, dass er eben dann das mit anderen Themen wie der Sicherung der Grenze und der Kontrolle der Migration an den Grenzen verbindet und dass Kanada und Mexiko zugesagt haben, die Migration da stärker zu kontrollieren und er deshalb bereit ist, 60 Tage Aufschub zu gewähren, wenn die Migration in den nächsten 60 Tagen zurückgeht, ist er bereit, eben von den Zellen abzusehen oder die weiterhin auszusetzen. Das ist muss man im Grunde immer so ein bisschen in diesen typischen Trumpschen Verhandlungsstil einordnen. Und man muss auch sehen, und das ist vielleicht so ein gewisser Schutz für die Märkte, Trump ist, was das betrifft, ein typischer Republikaner. Ihm ist sehr wichtig, wie die Wall Street, wie die Börse reagiert. Er achtet sehr stark darauf. Und wenn er sieht, dass die Märkte etwas ganz und gar nicht mögen, dass die Märkte wegen seiner Politik einbrechen, wegen seiner Polemik, dann ist er auch ist das ein Faktor, den er ziemlich stark berücksichtigt, dass er das nicht möchte. Und deshalb denke ich, wir werden, solange Trump an der Regierung ist und insbesondere jetzt in seinen ersten Regierungswochen und Monaten, da immer relativ viel Krawall und starke Töne und viel Drama und Theater aus Washington hören und sehen. Aber ich denke, letztendlich werden die Fundamentaldaten, die eigentlich ganz okay sind, das als einen Faktor von vielen immer abhaken und muss man letztendlich als einen Faktor von vielen sehen. Wie siehst du das?
Ja, ich bin gespannt. Du hast gerade die Fundamentallage angesprochen. Die ist natürlich, sag ich mal, in den USA wesentlich stabiler als in Europa. Das sieht man ja auch durch die Zahlen, die wir zumindest zuletzt bekommen haben. Ganz spannend aber auch gerade der Hinblick oder der mit Blick auf das Handelsbilanzdefizit, was ja gestern, also sprich am Mittwoch, den 5. Veröffentlicht wurde, größer ausgefallen, als man befürchtet hatte. Ich glaube, 98,4 Milliarden ist das Handelsdefizit nochmal angewachsen, 95 wurden erwartet, also 3 Milliarden mehr als die Erwartungshaltung war. Und da geht natürlich dann weiterhin so die Blickrichtung und auch natürlich ein bestärktes Argumentationsfeld in Richtung eben der derzeitigen Außenhandelspolitik. Also es ist natürlich schon auch ein Momentum derzeit da, dass viele Marktteilnehmer einfach sagen, ja, wenn wir eben so ein großes Außenhandelsdefizit haben und das ja auch nur auf Monatsbasis, dann ist natürlich die Politik, die wir derzeit sehen, eine richtige. Wie die jetzt umgesetzt wird, das ist natürlich auf einem ganz anderen, steht auf einem ganz anderen Blatt und ist natürlich auch sicherlich für viele erstmal auch ein Gewöhnungsfaktor, den man da momentan einfach auch inhalieren muss, um es mal so auszudrücken. Aber für mich jetzt auch so mal überleitend die Frage, wenn wir mal nach Europa gucken. Also wir sehen ja jetzt momentan den DAX, wie gesagt, neue Rekordstände. In den USA feiert man das Ganze ab. Wir haben halt das Thema, dass eventuell auch der Handelsstreit oder ein Handelskrieg zwischen China und den USA vermieden werden kann. Da sollen wohl Trump mit Xi Jinping telefonieren und man will da wohl eventuell Gespräche führen. Aber Europa ist für mich so ein Kandidat, der so ein bisschen zwischen den Stühlen setzen könnte. Also das heißt, klar ist es schön, wenn China und die USA wieder miteinander kuscheln und alles ist toll und die Außenhandelspolitik da sozusagen einen Konsens findet. Aber gerade im Hinblick auf die größeren Handelsdefizite ist natürlich dann auch einfach die Sorge aus meiner Sicht heraus da, dass Europa zusätzlich bedacht werden kann. Also dass wir vielleicht am nächsten Montag dann eben hier auf die Bildschirme oder auf die entsprechenden Ticker gucken und dann sehen, ups, der DAX wieder im Minus. Ja, warum denn? Ja, weil eben dann auf einmal, ich weiß nicht, 20% Strafzoll auf europäische Fahrzeuge oder pharmazeutische Produkte oder Landwirtschaft oder irgendwas eben entsprechend lanciert wird. und man dann wieder mit heruntergelassener Hose dasteht. Wie siehst du denn die Sorge? Ist die berechtigt oder glaubst du, dass das von dir beschriebene Umfeld, sprich die solide wirtschaftliche Situation, einhergehend damit, dass der Markt sich so ein bisschen auch daran gewöhnt hat, eigentlich keine größeren Effekte mehr hat?
Ja gut, also die solide wirtschaftliche Situation habe ich schwerpunktmäßig auf die USA bezogen. Also es kann, das was du sagst, ist richtig, es kann natürlich durchaus sein, dass Europa bald in Anführungszeichen bedacht wird mit Rhetoriksalven aus dem Weißen Haus und Donald Trump auch die Europa unter Feuer nimmt. Und es kann natürlich auch sein, dass dann kurzfristig im Zuge dieses rhetorischen Krawalls, der dann die Gazetten füllen wird, die europäischen Märkte ein bisschen leiden werden. Aber ich denke letztendlich, um es mal überspitzt zu sagen, Europas Problem ist nicht in erster Linie Donald Trump. Das kommt vielleicht noch hinzu. Seine krawallige Handelspolitik und seine Anti-Freihandelsagenda, die insbesondere für Exportländer wie Deutschland oder Italien oder die Schweiz besonders einschneidend ist. Aber im Grunde hat Deutschland aber Europa insgesamt viele sehr hausgemachte Probleme. Also wir sind Europas insgesamt von der Wirtschaft, von der Konjunktur her schwächer als die USA. Und strukturell, denke ich, stehen innerhalb Europas gerade die Nicht-EU-Staaten, UK, Schweiz oder Norwegen am ehesten gut da. Und innerhalb der EU, spitz formuliert, die wenigen Staaten, die nicht in der Eurozone sind, am besten da. Und innerhalb der Eurozone stehen ja nochmal Frankreich und Deutschland besonders schlecht da aufgrund verschiedener struktureller Probleme. Wir haben in Europa allerdings auch einige durchaus erfreuliche Beispiele, also einige Staaten, also die skandinavischen Staaten sind ohnehin strukturell gut aufgestellt. Die Schweiz ist ein toller Markt, teilweise die Niederlande vielleicht und auch sonst einige Länder, die sich recht gut entwickelt haben, sogar von den sogenannten Club Med-Ländern, also den Ländern der Staatsschuldenkrise von 2010-11. Einige wie Italien oder Spanien, die im Grunde zumindest auf dem Papier ganz gute Daten liefern. Griechenland ist ja in aller Munde, weil sie jetzt eine 6-Tage-Woche einführen wollen, während Deutschland eine 4-Tage-Woche einführen will. Und auch einige osteuropäische Staaten entwickeln sich relativ positiv. Und insofern muss man schon sehen, also ja, es kann drei Dinge. Erstens, ja, es kann sein, dass durch Donald Trumps Rhetorik und durch die anstehenden krawalligen Handelsverhandlungen vorübergehend Europa mit besonders Mitleidenschaft gezogen wird. Ich vermute aber, wie in seiner ersten Amtszeit auch, wird letztendlich Brüssel schon ganz, weil es ja doch mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den USA verhandeln kann, relativ gute Deals mit den USA aushandeln können. Das wird substanziell vermutlich nicht besonders stark einschlagen. Aber Europa ist insgesamt aufgrund der Regulatorik, aufgrund überbordender Bürokratie, aufgrund von strukturellen Problemen und so weiter, wirtschaftlich schlechter aufgestellt als die USA. Und innerhalb Europas, würde ich sagen, sind die beiden größten Volkswirtschaften, Deutschland und Frankreich, aus verschiedenen innenpolitischen strukturellen Problemen im Moment besondere Sorgenkinder und sollten generell stehen aus guten Gründen, aus verschiedenen Gründen, die gar nicht unbedingt mit Trump in Zusammenhang stehen müssen, schlechter da als viele andere europäische Staaten, erst recht als die USA. Und von daher denke ich schon, sehen wir ja auch, du sagst richtig, der DAX ist auch auf Rekordniveaus, aber wir sagen ja immer, abgesehen davon, dass der DAX ja schummelt, weil er Dividenden als Performance-Index Dividenden einrechnet, im Gegensatz zu vielen anderen, den meisten anderen Aktienindizes, muss man eben sehen, dass der DAX mit den Großkonzernen eben Konzerne darstellt, die nicht die deutsche Wirtschaft repräsentieren. Und die MDAX und SDAX-Indizes, die eben mehr die Mittelständler darstellen, die deutsche Wirtschaft repräsentieren, konnten eben gerade auch aus diesen Gründen nicht so gut laufen in den letzten Jahren. Ich kann mir vorstellen, hängt vielleicht stark davon ab, was wir bei der Bundestagswahl an Ergebnissen kriegen werden. Aber da hat Deutschland schon eben ähnlich wie Frankreich einige ganz besondere strukturelle Probleme, die Europa unabhängig von Handelsstreitigkeiten mit Trump nicht zum bevorzugten Investitionsgebiet machen, aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also ich sag mal auch, ich finde es momentan schon sehr schwierig. Die Konjunkturdaten, die wir zuletzt gesehen haben, die haben jetzt nicht wirklich darauf hingedeutet, dass wir insgesamt eine prosperierende oder eben eine stabile Wirtschaft in Europa sehen. Ich befürchte halt auch, dass natürlich gerade wie wir ja gerade bei Frage 1 oder beziehungsweise bei der ersten Frage im ersten Teil schon drüber gesprochen haben. Trump ist halt ein Dealmaker und der riecht natürlich auch wie eine Art Pokerspieler, ob jemand eine gute oder eine schlechte Hand im Endeffekt hat. Und Europa hat momentan, glaube ich, die denkbar schlechteste Hand, die man sich in so einem Spiel wünschen oder vorstellen kann. Und demzufolge glaube ich schon, dass wenn es dann einen Zeitpunkt gibt, einen Knüppel zwischen die Beine entsprechend zu schlagen, dann wäre es jetzt. Also dass man genau natürlich in solch einer Ausgangssituation schon auch die Stärke nutzt, die man eben wirtschaftlich hat. Also die USA stehen eben besser da als Europa. Man hat sozusagen die wesentlich bessere Position, gerade bei den Verhandlungen, als Europa. Und ich hatte heute Morgen auch gerade nochmal geschaut, zum Beispiel Deutschland alleine hat eine 9,9-prozentige Abhängigkeit von Exporten in Richtung USA. Also da sieht man einfach schon, wie stark die Exportwirtschaft in Deutschland eben von den USA abhängig ist. Und dass man natürlich diese Abhängigkeit dann eben auch ja, aufs Brot geschmiert bekommen kann, beziehungsweise gegen einen benutzt werden kann, das ist genau meine Erwartungshaltung. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich befürchte es halt. Und ich denke, dass hier sehr, sehr viel momentan ausgeblendet wird. Du hast recht, klar, es sind nur wieder mal die wenigen großen Werte, die ja maßgeblich den DAX nach oben ziehen. Ich habe vorhin gerade geguckt, eine Siemens zum Beispiel heute an dem Rekordtag über 3% im Plus. Das kommt natürlich auch daher, weil wir von Siemens Healthineers heute gute Zahlen hatten. Siemens Energy läuft, da hat Siemens ja noch Beteiligung dran. Das heißt, ne, dieses ganze Spiel, Bewertungsspiel geht dann los. Und Siemens als Schwergewicht zieht dann natürlich den DAX nach oben. Dann gehen natürlich die ganzen Fondsmanager mit einher, müssen Siemens kaufen, ziehen natürlich auch die anderen Schwergewichte mit hoch, weil man sich sagt, okay, ich kann ja nicht nur in eine Siemens so massiv reingehen, sondern man muss ja auch die Marktgewichtung behalten. Also eine SAP, eine Allianz, eine Airbus und eine Deutsche Telekom fallen dann mit ins Gewicht rein. Und der Rest ist dann sozusagen garniert mit einer BASF, die heute sehr massiv im Plus ist oder eben auch teilweise ja sogar die Autowert. Und da spielen dann so ein bisschen die Randstories mit rein. Also es ist eher so eine Art handelsmechanischer Effekt, den wir momentan sehen oder generell eine Handelsmechanik als wirklich eine konjunkturelle Frage. Also und vor allen Dingen bei neuen Rekordständen sieht man auch immer wieder dieses gute alte Motto von Heiko Thieme, die Hosse nährt die Hosse. Das also mit neuen Kursrekordständen. Die
werden sich erinnern.
Ja, die eine oder andere, genau, ist ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, aber der Mann hatte recht.
Genau.
Ne? Mit neuen Rekordständen müssen die Investment- und Fondsmanager rein. Da hilft nichts. Da kannst du nicht an der Seitenlinie stehen bleiben und sagen, nee, will ich nicht, sondern da musst du rein, um die Performance zu halten. Weil ansonsten hast du halt einen zu großen Tracking-Error und wenn du ja zu groß ist, dann sagen deine Kunden auch irgendwann, ey, warum habe ich dich sozusagen als mein Vermögensverwalter angestellt, wenn du es noch nicht mal schaffen kannst, dir die Benchmark einigermaßen zu, noch nicht mal zu schlagen, aber zu erfüllen. Und das ist genau der Punkt, den wir momentan sehen. Und deswegen ist sozusagen gerade bei neuen Rekordständen immer wieder dieses Überhinausschießen zu erkennen. Überhinausschießen auch, gleich schöne Überleitung zu dem dritten Thema hier im ersten Teil, China. Was mir da so auffällt, ich habe schon gesagt, BYD Montag mit möglicher Presse oder mit einer avisierten Pressekonferenz zu einer neuen Technologie. Man stapelt hier tief, nennt die neue Technologie im Automotive-Bereich oder im autonomen Fahren nur Gottes Auge. Also man will da ganz tief ansetzen. Könnte das für dich so eine Art DeepSeek-Augenblick sein? Das heißt also, gibt es hier vielleicht nochmal so ein Rütteln im Automotive-Sektor? Wir haben ja heute, wie gesagt, am Donnerstag, 6. Februar, die Tesla-Aktie über 3% im Minus, weil man natürlich befürchtet, dass BYD hier Todesstoß gegenüber den westlichen Industrienationen, den Automotive-Unternehmen hat. Oder ja, ist das überzogen?
Ja, ich frage mich ja erstmal, was es zu bedeuten hat, wenn ein mehr oder weniger staatsnahes Unternehmen aus einem kommunistischen, atheistischen Land seine Technologie Gottesauge nennt. Aber im Ernst, ja, es ist natürlich, reiht sich ein in Nachrichten, die wir aus China bekommen, dass die eben massiv in der Technologie aufholen. Das sehen wir sowohl bei der Automobilindustrie als auch, was Stichwort DeepSeek, bei anderen bei KI. Und es ist sicherlich so, soweit ich es als Autoleihe beurteilen kann, dass sie massiv aufgeholt haben, gerade sowohl im Massensegment bei PKWs als auch im Premiumsegment und hier auch zu günstigen Preisen hochwertige Wagen, die mit entsprechenden Modellen aus dem Westen mithalten können, und ich will jetzt nicht darüber mutmaßen, wie jetzt Gottes Auge zu bewerten sein wird. Also es ist grundsätzlich auch immer relativ viel Propaganda und ein bisschen Feindverwirrung dabei, wenn Chinesen über neue Technologien etwas sagen, dass sie solche Länder und deren Unternehmen haben tendenziell den die Motivation, etwas zu übertreiben, wenn sie technologische Neuerungen rausbringen. Aber unabhängig davon ist das natürlich für westliche Autohersteller insgesamt und für Deutsche ganz besonders ein Problem. Also Deutschland ganz besonders, weil die eben sehr stark lange auf den chinesischen Markt als Produktionsstätte, aber auch als Absatzmarkt gesetzt haben und von daher da natürlich eine größere Konkurrenz haben. Und darüber hinaus, sagen wir ja immer wieder, auch von ihrem eigenen Heimatmarkt aus Europa zusätzlich Gegenwind bekommen, im Gegensatz zu den USA, wo Donald Trump jetzt die Schleusen aufmacht für Verbrennertechnologie und die weitere Nutzung von Verbrennertechnologie. Und diese Nachricht ist zumindest nicht dazu angetan, mich davon zu überzeugen, dass ich jetzt in westliche Autounternehmen oder gerade insbesondere in deutsche Autounternehmen groß investieren würde. Also da ist einiges im Schwange und ich glaube, dass da für deutsche Autounternehmen so die chinesische Industrie, die Autoindustrie ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist zu den vielen anderen Belastungsfaktoren. Wie gesagt, die westliche Autohersteller insgesamt und deutsche im Speziellen ohnehin haben. Siehst du das?
Na, wenn man direkt auf die Nachricht guckt, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass China natürlich hier schon auch mit den Muskeln spielt. Das heißt, man sucht sich natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, natürlich schon solche Nachrichten auch raus, um eben zu zeigen, hey, hier, wir sind noch da, unabhängig von dem geopolitischen Umfeld, können wir oder sind sogar noch in der Lage, durch die ganzen Handicaps, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, das heißt Einschränkung von technologischem Transfer in Richtung China von Seiten der USA, massiver Druck halt auch in dieser Richtung, also Halbleiter konnten nicht da entsprechend exportiert werden und so weiter und so fort, dass sie ja trotzdem in der Lage sind, die Technologie so weit voranzubringen. Interessant natürlich auch, weil ja China immer wieder auch so diesen Nimbus der Werkbank der Welt lange Zeit hatte, also jahrzehntelang. Ja, viele Unternehmen sind eben dorthin gegangen, haben gedacht, na okay, die sollen mal unsere ganzen Technologien zusammenbauen und die werden sowieso im Endeffekt nur als Produktionsstätte angesehen und werden das nicht schaffen, das Ganze aufzuholen. Naja, das Ganze hat sich jetzt halt umgedreht. Ja, jetzt zeigen sie eben genau, wo die Hake ist und haben natürlich die Möglichkeit, eben auch viele Unternehmen, viele Branchen abzukorn. Ich finde es halt nur so spannend, dass man sich immer wieder die Branchen und Sektoren rausnimmt, die halt eine besondere, na, wie soll man sagen, kritischen neuralgische Punkte einnehmen. Also KI in der letzten Woche durch DeepSeek. Jetzt ist man im Automotive-Sektor, fokussiert ja direkt auch Tesla damit und natürlich auch die großen deutschen, europäischen Automobilunternehmen, die ja sowieso schon es derzeit schwer haben. Also zeigt hier also nochmal ganz klar, dass man diese Technologie nicht braucht, sondern dass man eben hier weiter vorangeschritten ist. Also ich kann das auch nur mal empfehlen, man sollte sich demnach mal am Montag, dann dem 10. Februar, sich das durchaus mal anschauen oder natürlich auch die Berichterstattung folgen, was da eben wirklich vorgestellt wurde. Zeigt für mich aber, dass wir hier auch ein anderes und auch ein schwieriges Börsenjahr haben werden. Auch wenn die Börsen momentan gut laufen und auch wenn jetzt erstmal so weiter natürlich durch den Geldfluss, der in die Märkte kommt, durch die saisonalen Effekte, die man sieht, damit gerechnet werden kann, dass wir eine Fortsetzung erleben, zeigt es natürlich auch, dass wir aber eine andere Ära haben. Also viel wendiger, viel schnellere Trendwechsel auch. Also diese ganze Verhaltensweise der Märkte verändert sich halt auch massiv und ich glaube, dass man hier auch wesentlich stärker darauf setzen sollte, dass man eben wirklich dann sagt, man setzt eben auf Trends und behält die dann auch, macht vielleicht die Position entsprechend kleiner und sichert die dann eben mit entsprechend größtigeren Stop-Loss ab, aber dass eben Volatilität in die Märkte zurückkommt, dass eben eine permanente Unsicherheit da bleibt, also wie wir es ja auch versucht haben, jetzt in diesem ersten Teil darzustellen, der ja mittlerweile auch schon fast 25 Minuten lang ist, ja und einfach um nochmal aufzuzeigen, dass es eben keinen Freifahrtschein mehr ist, keine Freifahrt, sondern dass man eben hier gucken muss, es ist eben volatil und damit sollte man umgehen und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen der Punkt, den wir in der nächsten Woche dann sehen werden, durch die Bekanntgabe eben jetzt der neuen Technologie, durch eben mögliche ja, weitere Strafzölle, die da anstehen und natürlich auch, last but not least, der Berichtssaison, die ja auch ist und auf die wir ja gleich auch in Teil 2 genauer eingehen werden.
Genau. Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Common Podcasts, heute vom 6.2.25. Der Podcast wird veröffentlicht am 8.2.25 und wir haben hier einige Werte, die in dieser Quartalsberichtssaison, die ja gerade im vollen Gange ist, Quartalszahlen gezeigt haben und einige besonders gute Zahlen konnten wir da bei Palantir sehen. Was können wir dazu sagen?
Ja, das Palantir ist natürlich ein Phänomen an sich. klingt ja immer so ein bisschen wie aus einer mystischen Saga, Herr der Ringe oder sowas. Oder vielleicht sogar selber ja mittlerweile schon eine Folge, wenn man sich halt ansieht, dass das Unternehmen ja im KI-Bereich mittlerweile Bewertungsniveaus erreicht hat, die ja durchaus an eine SAP heranreichen können. Also wir sind hier jenseits der 200 Milliarden US-Dollar-Marke angekommen. Und das macht es natürlich dahingehend auch ganz spannend. Wir hatten Quartalzahlen in der vergangenen Woche jetzt gesehen von Palantir, daraufhin die Aktien reagiert und zwar mit einem Kurssprung von teilweise 25%, hatte dann nochmal kurz korrigiert, ist heute schon wieder am Donnerstag, dem 6. Februar, eben gute 5% im Plus. Das heißt also, dass wir hier einen Bewertungsaufschlag einfach gesehen haben, der mal so satte 50 Milliarden ausmacht. Da kann man, glaube ich, die kompletten Automobilwerte aus dem DAX 40 reinpacken und würde diese Größenordnung erreichen. Das muss man im Kontext einfach auch dazu sehen, dass der Datenanalyse-Spezialist einen Umsatz generiert hat von 858 bis 862 Millionen, beziehungsweise nicht generiert, sondern in Aussicht gestellt hat für das kommende Quartal. Hier hat ein Analyst mit 800 Millionen gerechnet und dass man für das Gesamtgeschäftsjahr jetzt, also 25, einen Gesamtumsatz von 3,74 bis 3,76 Milliarden annimmt und hier die meisten befragten Analysten mit 3,52 Milliarden gerechnet hat. Warum habe ich das gesagt? Naja, weil wir momentan Bewertungsniveaus so um die 250 Millionen US-Dollar derzeit haben und wir eine Umsatzentwicklung antizipieren für 2025, also wohlgemerkt für das Gesamtjahr von 3,75 Milliarden. Und wenn man hier jetzt mal schnell das im Kopf rechnet, beziehungsweise einen Taschenrechner zückt, dann kommt man daraus, dass wir hier ein Kursumsatzverhältnis von gut 60 bis 65 haben, was natürlich schon auch eine satte Prämie ist. Also da müsste das Unternehmen, ich habe das mal spaßeshalber so ein bisschen ausgerechnet, in den kommenden 6 Jahren, also bis 2030, jedes Jahr den Umsatz verdoppeln, damit man dann ein KUV, also ein Kursumsatzverhältnis von 1 bekommt. Ja, also in den kommenden 6 Jahren jeweils 100% Umsatzverdopplung. Das ist natürlich auch schon mal eine Ansage, aber da sieht man halt auch, wie natürlich der Markt momentan drauf ist und was für Bewertungsaufschläge man eben bereit ist, in diesem Bereich, im KI-Bereich, bei bestimmten Unternehmen entsprechend zu zahlen. Sicherlich war hier ganz interessant, dass Palantir, das hatten wir vor einiger Zeit hier auch schon mal gesagt, dass die große Gretchenfrage ist, wird Palantir schaffen, sich unabhängiger von den Staatsaufträgen zu machen und eher in den Corporate-Bereich entsprechend Fuß fassen zu können. Das scheint zumindest mal so zu sein. Man hat die Kundenzahl um 43% steigern können. Also sprich, man hat eben außerhalb des Governance-Bereich oder beziehungsweise außerhalb des amerikanischen Fettgürtels, wenn man so will, auch neue Kunden entsprechend gewinnen können. Und das natürlich zumindest mal schon gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist eben dieses absurde Bewertungsniveau. Also man zahlt hier wirklich ein extremes Agio, wenn man die Aktien entsprechend kauft. Fantasie hin, Fantasie her. Wenn man sich den Kurschart ansieht, der wirkt wirklich schon wie eine Fahnenstange. Und finde ich schwierig. Wie siehst du denn so ein Unternehmen?
Ja, ist ein bisschen wie Tesla, ne? Da fragt man sich, wofür zahlt man diese Kursgewinnverhältnisse? Bei Tesla war es die Fantasie auf Robotaxis. Bei Palantir muss ich ja jetzt zu meiner Stand, muss ich ja gestehen, muss man dann irgendwann sagen, ich habe die ja lange Zeit mehr oder weniger als IT-Beratungshaus gesehen. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass das nicht so ist, aber letztendlich muss man bei der Aktie sagen, irgendwann muss man sich entscheiden, ob man Recht behalten will oder ob man Geld machen will. Generell eine sinnvolle Überlegung, die man hin und her anstellen soll. Und da ist ja jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Mojo, so ein Trend drin. Also rein technisch gehen da viele rein. Es ist vielleicht wie bei Tesla auch so ein bisschen so eine Glaubenssache. Die Bewertungen, sehe ich genauso wie du, sind sehr, sehr ambitioniert. Und das ist dann die Frage, ob sie eine entsprechende Marktstellung haben, dass sie, dass das gerechtfertigt ist. Das muss man in den nächsten Quartalen sehen. Es kann sein, dass sie durchaus noch weiterlaufen. Das wäre jetzt aber in erster Linie eine Sache für die man als Trading sehen würde. Und ich würde jetzt als Investor jetzt nicht aufstocken oder jetzt neu reingehen. Aber ist für Trader vielleicht schon spannend. Was ich ganz spannend an den Zahlen finde, ist, dass die das schon ersichtlich ist, dass das Wachstum vor allem aus den USA kommt und das Umsatzwachstum in Europa anämisch sich weiterentwickeln, wie es der CEO selber gesagt hat. Also das sieht man schon, dass es bei dem diesem sicherheitsgeopolitisch relevanten Produktbereich schon die USA sehr weit vorne sind. Was für das Unternehmen spricht, ist vielleicht, dass es doch gerade durch seine Vorstands- und Aufsichtsratsstruktur, was Peter Thiele ja auch sehr nah dran ist, jetzt eine sehr große Nähe zur neuen US-Regierung hat und von daher sicherlich auch es vielleicht durch diesen Fuß in der Tür im Weißen Haus leichter hat, zukünftig größere Tickets bei Aufträgen aufzurufen. Aber muss man eben wissen, worauf man sich einlässt, ist hoch bewertet, aber ist vielleicht wie, können wir ein bisschen sehen wie Tesla. Das ist so eine typische Casey Wood-Aktie, denke ich.
Wahrscheinlich, ja. Casey Wood ist ja, glaube ich, auch da investiert
mit ARK, ne? Ja, genau.
Genau. Na, gucken wir mal auf ein nächstes Unternehmen, genau, was vielleicht schon oder beziehungsweise ja die Vorreiterrolle von Palantir schon eingenommen hat. Ich habe gerade heute gehört, dass ein Kursziel von 1500 US-Dollar für Palantir ausgerufen wurde. Deswegen ist es vielleicht möglich, dass die Aktien auch in diese Sphären dann vordringen, was ja dann eine Marktkapitalisierung von gute 2 Billionen US-Dollar bedeuten würde. Ein Unternehmen haben wir hier, das hat schon lange erreicht, Alphabet, letzte Woche auch mit Zahlen. Yep. Ich fand die ganz cool eigentlich. Also ich muss sagen, Alphabet hat in ganzer Linie überzeugt, der Markt fand es aber nicht so. Hm? Warum?
Ja, also die offizielle Begründung war, dass das Cloud-Wachstum beim Zukunftsbereich Cloud eben nicht so gut war. Und dass man und dass sie gesagt haben, was auch wiederum wieder für Nvidia und Chip-Hersteller relevant ist, dass sie ein deutlich höhere Ausgaben für KI-Infrastruktur und KI-Hardware tätigen werden als ursprünglich geplant. Kurz zu den Eckdaten. Google gehört natürlich zu Magnificent Seven. 2,5 Billionen Dollar Marktkapitalisierung, 300 Milliarden Euro Umsatz und ist mit einem KGV von 23, 24 etwa relativ moderat bewertet gemessen an den anderen Magnificent Seven-Werten, hat sich auch relativ gemäßigt entwickelt, also in den letzten 12 Monaten mit etwa 37% in Euro gerechnet und war dann von daher schon ein bisschen nicht der Highflyer unter diesen Werten, aber gilt gerade wegen der moderaten Bewertung auch als ein Wert, der eventuell ein bisschen zurückkommt, bisschen nach oben, der vielleicht ein bisschen Potenzial hat, was man Google, wie gesagt, jetzt in diesen generell anhängt, ist, dass sie so ein bisschen so als der Softie-Konzern gelten, der ein bisschen nicht so diese raubeinige Hardcore-Unternehmenskultur hat, wie ein Amazon, das unter die Mentalität von Jeff Bezos eingeatmet hat, oder die Tesla-Konzerne oder die Elon Musk-Konzerne, wie zum Beispiel ein Tesla oder auch Meta, sondern so ein bisschen ebenso als softe Unternehmenskultur gilt, was von vielen Investoren ein bisschen negativ angekreidet wird. Und dass hier in ihrem, und man hat jetzt vor allem was, und jetzt, das ist jetzt für die Zahlen relevant, man hat auch immer gesehen bei Google, dass Google als angreifbar gilt oder als möglicher KI-Verlierer gehandelt wird. Und da kommen wir jetzt mal zu den Zahlen. Die Zahlen waren im Grunde weitgehend gut bei den klassischen Legacy-Bereichen, bei YouTube und bei Search und bei anderen klassischen Bereichen sind die Umsätze haben positiv überrascht. Also bei YouTube 1047 versus erwarteten 1023 Milliarden Dollar Umsatz. Bei den gesamten Umsätzen haben sie aber eher enttäuscht. Und das lag eben daran, weil das Zukunftsgeschäft der Cloud enttäuscht hat. Und was ich jetzt hier positiv mitnehmen würde, ist, dass man schon sehen kann, dass das, wo man erwartet hat, dass Google mit dem Kerngeschäft, mit der Suche durch KI aufgefressen wird, dass man das eben derzeit noch nicht sieht, was erwartet wurde. Und das stimmt mich eigentlich bei diesen Bewertungsniveaus für Google relativ optimistisch. Und ich denke, bei den gesunkenen Preisen kann man jetzt durchaus als ein Learning mitnehmen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, jetzt bei Google eine Position aufzubauen oder aufzustocken. Also ich glaube, das wäre für mich auf den jetzigen Kursniveaus eher vielleicht. Also wird zumindest teilweise, was man so hört, gesagt, eher als günstiges Kursniveau betrachtet, als dass die Korrektur teilweise so mitgenommen wird. Was man auch noch mitnehmen kann, ist dann wiederum für Nvidia, dass man an diesen Kursen sehen kann, durch die überraschend hohen KI-Investitionen, die Google angekündigt hat, dass eben das Spiel da noch nicht aus ist, dass eben, was man nach DeepSeek befürchtet hatten für eine Nvidia, dass die großen Hyperscaler keine KI-Investitionen mehr tätigen. Aber das scheint eben jetzt nicht der Fall zu sein oder doch wieder der Fall zu sein, dass weiterhin investiert wird, weshalb auch nach den Google-Zahlen Nvidia sich ein ganzes Stück weit erholen konnte. Also das sind so die Key Takeaways, die ich so mitnehme. Generell recht günstig und teilweise hört man, dass das jetzt nach den auf den ermäßigten Niveaus ein ganz solider Einstiegskurs sein könnte.
Ja, ich denke auch, dass natürlich Alphabet dahingehend interessant ist. Das Geschäftsmodell ist halt eine eierlegende Wollmilchsau, anders kann man es nicht sagen. Mhm. Die machen halt wirklich extrem viele hohe Umsätze, 350 Milliarden, haben eine hohe Marge dran, 100 Milliarden Nettogewinn. Das sind natürlich Dinge, die verlocken. Insgesamt bin ich eigentlich auch eher ein Freund davon, wenn man eben ein Unternehmen hat, was eben wirklich gut unterwegs ist, was hohe Gewinne macht, dass dann eben auch natürlich entsprechend viel in dem Bereich Forschung und Entwicklung, also Research and Development entsprechend reinläuft und reinfließen sollte. Das sind ja alles Zukunftsinvestitionen. Das hatten wir schon mal bei Meta, da haben wir uns, glaube ich, auch an dieser Stelle drüber unterhalten, da haben die Marktteilnehmer ebenfalls so verschnupft drauf reagiert, als Meta angekündigt hatte, ja, man will jetzt auch mehr. Damals war es ja noch das Metaverse, danach dann war es eben auch KI. Mhm. Das fanden die Investoren nicht so gut, die Aktien wurden abgestraft, aber im Endeffekt hat sich dann als richtig ausgestellt, weil man eben damit natürlich auch den Schritt in die Zukunft wagt. In diesem Fall auch wieder Alphabet will 75 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, um eben in diesen Bereich KI entsprechend zu investieren. Man hatte zwar vorher nur mit 58 Milliarden gerechnet, aber ich glaube, hier ist man auch einfach so ein bisschen zu sensibel und da fängt auch so ein bisschen an, mimösienhaft davor zu gehen, dass man eben dann wirklich sagt, ja, die machen halt Gewinn, die sollen jetzt lieber an die Aktionäre ausschütten. Ja, das funktioniert vielleicht kurzfristig und auch auf Sicht von 3 bis 5 Jahren, aber die KI wird perspektivisch den klassischen Suchmaschinenalgorithmus ablösen, da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, das Suchverhalten, das sieht man ja jetzt schon, wird sich so massiv und nachhaltig ändern, dass sich einfach Alphabet was einfallen lassen muss, um mit Google und Co. zukünftig noch eine Rolle zu spielen. Und deswegen glaube ich, dass wir hier einen ganz anderen Druck einfach auch hintersehen. Und bei DeepSeek auch nochmal, weil du es auch gerade nochmal angesprochen hast, ich sehe das eher als Katalysator. Ich habe das gar nicht so gesehen, dass wir jetzt hier dadurch irgendwie weniger Nachfrage nach entsprechender KI-Technologie sehen, sondern ganz im Gegenteil, dass die einfach sehen, oh, wir müssen hier wirklich jetzt massiv ranhalten, weil eben die Chinesen auch unter anderem da sind, weil eine Alibaba, eine Baidu und wie die nicht alle heißen, natürlich auch mit da reingehen und DeepSeek ja im Endeffekt dann ein kleiner Player ist, ja. Wie gesagt, ich kann nur mal auch an dieser Stelle sagen, meldet euch auf der Internetseite von DeepSeek an, guckt, probiert das mal aus, dann seht ihr, dass das zwar eine ganz interessante Technologie ist, aber die weit, weit weg davon ist, was eine Gemini, was eine ChatGPT kann, da ist man wirklich noch eher in den Kinderschuhen. Ja, und wenn man dann sieht, dass eben eine Alibaba und dass die anderen Unternehmen da wesentlich weiter aus sind und wesentlich größere, bessere Anwendungen haben, dann sieht man natürlich auch, wie groß der Druck generell in diesem Sektor ist. Das heißt, ein Alphabet muss hier nachlegen. Und ich finde es gut. Ich kann es nicht verstehen, warum die Aktien so, also ich kann schon verstehen von der reinen finanzmathematischen Seite, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen natürlich unsere ganzen Gewinnerwartungen neu justieren, müssen entsprechend dann natürlich auch die alle daraus folgenden neuen Kernparameter neu setzen. Und deswegen trennt man sich vielleicht von Teilen. Aber ich denke halt auch, Alphabet bleibt zumindest mal aus meiner Sicht heraus mit einer der aussichtsreichen und interessantesten amerikanischen Technologiewerte. Mhm. Da natürlich gleich die Herleitung. Wir sind eigentlich schon im richtigen Sektor drin. Halbleiter, sprich auch natürlich KI-Technologie, AMD, auch mit Zahlen. Und da natürlich die Frage an dich. Ja, wie siehst du AMD? Der ewige Zweite, interessantes Unternehmen.
Beides. Der ewige zweite und interessantes Unternehmen. Also die wurden ja immer so als Hauptverfolger von Nvidia betrachtet. Also irgendwie mal kurz zu den Eckdaten. Knapp 200 Milliarden Dollar groß von der Marktkapitalisierung her. Umsatz von etwa 24 Milliarden, 25 Milliarden Dollar. KGV für die erwarteten Gewinne von knapp 25. Also das geht noch, aber jetzt auch bezogen auf die Gewinne des abgelaufenen Jahres von über 100. Also das wäre schon relativ sportlich. Und da will der Markt jetzt eben auch sehen, dass diese Bewertung da gerechtfertigt ist. Die AMD ist das ganze letzte Jahr, wo Nvidia gelaufen ist, ordentlich unter die Räder gekommen, hat auf ein Jahr eine negative Performance von fast 35% gehabt. Und auf 10 Jahre gesehen ist die Performance immer noch gut, aber auf 10 Jahre gesehen war die Performance über 4000%. Also eine, da hat man trotz des Rückschlags des letzten Jahres eine Jahresrendite von über 45%. Also von daher war das ein ganz ordentliches Investment. Aber man muss eben sehen, dass der Markt jetzt eben auch die das ganze letzte Jahr über schon skeptisch war und eben einen sehr großen Vorsprung bei Nvidia gesehen hat und teilweise auch gesehen hat, dass andere Verfolger eben aufholen. Also das ist so, ich mag jetzt keine Fußballmetaphern, aber vielleicht so ein bisschen die der BVB, der jetzt in einigen Saisons mal als Hauptverfolger der Bayern abgelöst wird. Und da sieht man jetzt, dass der Markt zum Beispiel eine Broadcom, die von der Marktkapitalisierung auch deutlich größer sind, eine Billion, also 1.000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung haben, Euro, also etwas über 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung haben, vom Marktmoment mehr geliebt werden. Gerade auch im Hinblick auf KI, Semiconductors, auf KI, High-End-Chips. Und ich denke, gerade schon aus charttechnischer Sicht sollte man da vorsichtig sein, der jetzt einzusteigen, auch wenn das Unternehmen sehr gut geführt ist. Also die CEO, Lisa Su, ist schon, hat schon ein gewisses Standing. Aber ich denke, das würde ich sagen, sollte, bevor man da einsteigt, wir geben ja keine Anlagetipps, aber aus charttechnischer Sicht sollte man schon gucken, dass sie da erst einen Boden finden sollten, bevor man einsteigt. Wie siehst du das?
Na, AMD ist tatsächlich aus meiner Sicht daraus eigentlich immer der ewige Zweite. Die hatten halt damals Glück gehabt, dass sie eben aufgrund ihrer Position als Chip-Designer-Unternehmen hing ja lange Zeit auch den anderen großen Technologieunternehmen, also Halbleiterunternehmen im Nacken, war ja hier mit Intel und so weiter immer sehr, sehr Kopf-an-Kopf-Rennen, hatte dann Intel ja auch überrundet, hat sich dann sozusagen Nvidia rangehangen, aber wenn man sich die Zahlen ansieht, die sind halt ganz, ganz weit weg davon, auch gerade in dem wichtigen Rechenzentrumbereich, da sind die halt doch nicht so weit, dass sie halt Nvidia im Endeffekt das Wasser reichen können. Und dahingehend, ja, AMD ist irgendwie nice to have. Du hast ja eben gerade auch nochmal die Metapher in Richtung Fußball. Ich denke halt auch, das ist so wie so ein Sportwagen oder sowas, wenn man das Ganze mal in die Autowelt übertragen will. Er ist nicht so ein Everyday-Wagen, wo man sozusagen mit einkaufen gehen kann und der irgendwie alles beinhaltet, Fahrvergnügen und irgendwie Komfortabilität und gleichzeitig noch Raum für Dinge, sondern eher so ein Tesla der ersten Generation. Irgendwie, man kann mit flitzen, aber irgendwie nicht einkaufen gehen. Oder wie McLaren vielleicht. Und
Aston Martin. Aber so schlimm sieht die Aktie doch nicht aus.
Nee, so schlimm dann nicht, genau. Also Nvidia ist dann tatsächlich so eher der Usus oder sowas, der Lamborghini, wo du eben einkaufen gehen kannst, wo du eben dann im Endeffekt wirklich auch alles hast, was soweit Spaß machen kann. Wobei da ja auch mehr Audi drinsteht als Lamborghini, aber das ist ein anderes Thema. Also ja, da ist sozusagen so ein bisschen vielleicht auch der Vergleich mal rangezogen. Wenn man auf KI setzen will, geht man in der Nvidia rein. Wenn man auf Halbleiter setzen will, die ja so ein bisschen in die Breite ergehen, dann würde ich dann auf eine AMD auch ersetzen oder eine Micron. Aber für mich ist das noch nicht so ein reinrassiges KI-Unternehmen, wo ich wirklich sagen würde, die sind in der ersten Liga, sondern dann eben bleiben wir beim Fußball, HSV wäre AMD und Nvidia ist sozusagen Bayern München.
Diese Aussagen will ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber ich verstehe ja nichts vom Fußball, von daher.
Ich auch nicht, wahrscheinlich hört man das an der Aussage.
Also HSV würde ich eher wie als eine Intel betrachten, aber gut.
Naja, gucken wir mal. Da fallen mir andere Vereine ein, die ich kenne, die würden wahrscheinlich eher Intel sein.
Na gut, okay, also da wir ja beide nicht die Fußballfachleute sind, wollen wir uns mal lieber nicht aufs Glatteis begeben. Dann kommen wir zu einer anderen Tech-Branche von der Hardware. Wir waren ja eben schon bei den großen Softwarekonzernen, bei einer Google. Und jetzt zu einer kleinen, aber feinen oder gar nicht so kleinen Nische zu den Fintechs. Die PayPal. Wie sieht das da aus? Die haben ja auch berichtet.
Ja, wir scheinen heute so ein bisschen Übergewicht von Peter Thiel zu haben. PayPal, ja, sozusagen. Von Peter Thiel damals als Co-Investor mit Elon Musk gegründet worden und sehr, sehr viel Geld damit verdient, also Peter Thiel zumindest. Ja, PayPal für mich ein Unternehmen, was ich eigentlich immer schon ganz spannend fand, weil man hier einen Finanzdienstleister hat, der natürlich auch so ein Stück weit in die Jahre gekommen ist, aber so diese DNA eines Fintechs hat. Also man merkt halt, die sind sehr rege, die sind sehr schnell, wenn es eben um neue Trends, neue Technologien geht, dann sind die vorne mit dabei. Und eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Die hatten jetzt auch Zahlen vorgelegt, deswegen sitzt ihr ja hier auch heute bei. Mhm. Wir sind so ein bisschen davon abgerückt, in dieser Sendung mal auf die meistgehandelten Werte, obwohl sich das auch in Teilen überschneidet, habe ich gesehen. Aber wir sind natürlich eher auch der aktualitätsbezogen auf die Werte jetzt hier mal eingegangen, die in dieser Woche mit Zahlen kamen. Und PayPal war da eben auch ein Unternehmen dabei, was auch viel beachtet wird von unseren Kunden und demzufolge hier jetzt eben auch dann bedacht werden. Umsatzanstieg um 4% auf 8,37 Milliarden im vergangenen Quartal. Erwartet waren 8,23 Milliarden. Gewinn pro Aktie nach GAAP-Basis ungefähr um 15% auf 1,11 Dollar rückläufig gewesen. Aber lag über den Erwartungen von 1,09 Dollar. Da sieht man schon, so eine große Unternehmen haben natürlich auch irgendwann mal genau die Problematik, die wir ja aus der alten Bankenwelt kennen, obwohl wir ja auch sehr viel Fintech-DNA noch in uns tragen als Comdirect.
Auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich auch diese ganzen Querelen, die einfach mit der Größe auch mit zusammenhängen. Das sind natürlich dann im Endeffekt auch Kosten, die dann steigen und die insgesamt dann eben auch natürlich, wenn selbst wenn der Ertrag beziehungsweise selbst wenn der Umsatz steigt, dann eben auch auf die Ertragssituation drücken kann unter Umständen. Da gibt es vielerlei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es müssen nicht immer nur die Personalkosten sein, sondern auch alles, was rundherum mit dem Laufen einer solchen großen Apparatur, eines solchen großen Unternehmens zu tun haben. Und das war eben auch der Fall. Also das heißt, hier haben die Investoren, die Analysten schon sehr scharf darauf geguckt, wie ist die Margenentwicklung. Und die ist halt ein bisschen rückläufig gewesen, von 18,34 auf 18% runtergegangen im letzten Quartal. Und natürlich auch die Gewinnentwicklung plus einhergehend mit dem Ausblick für das kommende Jahr. Und da ist eben PayPal etwas vorsichtiger gewesen. Man hat gerade im Bereich der Transaktionen hier bei den sogenannten Branded Checkout, also ist das Transaktionsvolumen, was im Endeffekt dann eben auch bekannt gegeben wird. Hier liegt man so im Bereich um 6%, aber die Analysten hatten hier eben eher mit 7-8% gerechnet. Und demzufolge sind die Aktien dann abverkauft worden. Mhm. Was mir aber an PayPal insgesamt gefällt, ist, dass man eben, wie ich ja gesagt habe, gelernt hat daraus. Also bisher konnte man ja, den meisten wird das bekannt sein, wie das funktioniert, dass man eben im salopp formuliert mit seiner E-Mail-Adresse bezahlen kann. Das ist eigentlich ein ganz elegantes System natürlich. Man muss sich da nicht mehr irgendwelche langen IBAN-Nummern merken oder irgendwelche Kontonummern, sondern man hat halt nur seine E-Mail-Adresse, loggt sich ein, zack, hat oder eine App auf dem Handy und kann damit bezahlen. War natürlich auch vielen einfach auch teilweise suspekt, vielleicht auch natürlich, weil man gedacht hat, okay, ist das so sicher oder nicht? Gab natürlich auch viele Querelen darum. Da hatte man sich die Bezahl-App Venmo mit einverleibt und hatte die sozusagen in diesen ganzen Konstrukt mit integriert. Und das scheint ganz gut zu laufen. DoorDash, Starbucks, Ticketmaster und so weiter akzeptieren mittlerweile die Zahlungsmethodik von Venmo. Und auch das User- bzw. das Wachstum steigt. Man hat eine Debitkarte, da ist allein die Nutzerzahl um 30% im vergangenen Jahr angestiegen. Und die Funktion Pay with Venmo ebenfalls eine 20%ige Steigung, also sprich die App-Nutzung. Und das sind eigentlich zumindest für mich mal wieder so Indizien dafür, dass das Unternehmen sich also wesentlich breiter aufstellt. Auch eigentlich positiv zu sehen aus meiner Sicht heraus. Aktienrückkaufprogramm über 15 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Also man will das Geld in die eigenen Aktien investieren, die zurückkaufen. Die Effekte kennt man aus zum Beispiel Apple und anderen Unternehmen, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, KGV wird natürlich dann optisch billiger. Und ja, eigentlich gar nicht schlecht, aber hat halt nicht gereicht, um die Investoren zu überzeugen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen natürlich auch der Punkt, wenn hier die Story nicht mehr allzu sexy ist, also wenn man eben nicht wirklich den absoluten Kracher im Gepäck hat, dann sind natürlich die Investoren nervös und verkaufen die Aktien. Also ich finde sie gar nicht so schlecht, ist eher ein gemütlicheres Tech-Papier, aber wird natürlich hier auch erstmal generell warten, bis sich da eine Beruhigung in den Aktienkursen zeigt, wo die Fahrt hingeht, aber zumindest für mich immer so ein Papier, wo ich dann sage, zumindest mal auf der Watchlist sollte man dann die haben. Wie findest du die?
Denke ich auch. Also ich denke, das ist schon, wie du richtig sagst, so ein eher wenig spekulatives Papier aus der Technologiebranche. Hat sich, ja, ist jetzt erstmal unter die Räder gekommen nach den Zahlen, aber trotzdem über das Jahr noch über 30% im Plus. Ist vom Hoch 2021, wie viel, so viele Tech-Werte, auch deutlich zurückgekommen, um etwa 74%. aber ich mit einem KGV von 16 bezogen auf die erwarteten Gewinne auch relativ konservativ bewertet. Dann ist mir die Frage, glaubt man, dass deren Burggraben eben vollständig von Apple Pay oder von Google Pay ausgetrocknet wird, ob die mit ihrem Branding nach wie vor eine Zukunft haben? Und ich denke, als konservatives Investment, so als Beimischung, ist das zumindest kein unsolides Investment. Und ich sehe auch nicht, dass man, oder es ist zumindest keinesfalls gesagt, dass die nun langfristig in ihrer Marke keine Chance am Markt mehr haben werden. Kommen wir mal im Technologiebereich zu einem anderen Unternehmen, das offenbar schon eine Chance hat, und zwar überraschenderweise eines der wenigen großen europäischen Technologieunternehmen, die Spotify hat berichtet.
Genau, und da ich jetzt überlege, das müssen wir natürlich aufpassen, was wir sagen, weil viele Hörer wahrscheinlich auch über Spotify den Podcast hören. Kann also sein, dass wenn sie das dann nicht mehr tun, dann hat wahrscheinlich Spotify unsere Aussage nicht gefallen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ein Kracher. Die Zahlen waren gut. Schwedische Unternehmen hat hier wirklich auf ganzer Linie überzeugt und zeigt einfach auch, dass Podcasts, Musik, Streaming einfach the place to be im Tech-Sektor ist. Das heißt, Menschen wollen das, wollen im Endeffekt auf diese Art der Unterhaltung, des Entertainment zurückgehen. Da muss ich mich auch mal so ein bisschen zurückerinnern. Mittlerweile auch schon wie über 25 Jahren, da gab es mal Nespa, also diese ganze Debatte rund um dieses illegale Stream. Ja, die Musikkonzerne hatten da riesen Stress gemacht und gab halt viel, viel Ärger. Dann kam Apple im Endeffekt mit seinem Store und hat da versucht, so ein bisschen aufzuräumen, hat es auch geschafft. Und dann irgendwie auch Spotify, und da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich mir immer so gespannt war, schaffen die das wirklich, so eine Gegenposition zu Apple einzunehmen, also zu dem zu dem Apple Store, ob da eben im Endeffekt es ihnen gelingen wird, dass man dort eben als Musikstreaming-Anbieter diesen großen Technologiegiganten Paroli bieten kann. Und man kann es. Also man sieht es ja, die haben mittlerweile 263 Millionen Premium-Subscriber. Also das sind wirklich die Leute, die dafür auch bezahlen, dass sie den Dienst nutzen können. 11% Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr. Das ist halt ordentlich, ja, weil ja diese Branche an sich aus meiner Sicht heraus ja auch schon so ein bisschen in die, in Anführungsstrichen, Jahre gekommen ist. Man also nicht annehmen würde, dass hier noch mega, mega großes Wachstum drin ist. Aber 11% ist ja nicht verkehrt. Da würde sich so manch anderer Medienkonzern alle 10 Finger danach lecken. Die Zahl der monatlich aktiven User ist ebenfalls um 12% auf 675 Millionen User angestiegen. Ist natürlich wichtig für Werbekunden, weil es gibt halt die Premium-Subscriber, die entsprechend dann dafür bezahlen, dass sie eben werbefrei die Streaming-Dienste nutzen können. Dann gibt es natürlich auch dann die anderen Kunden, die sozusagen sich einfach nur anmelden und dafür natürlich dann Werbung auch in Kauf nehmen. Also die Mischung ist halt interessant. Ja, und dann, das Unternehmen verdient damit Geld. Man will das Ganze jetzt auch noch ausbauen in Richtung Videopodcasts, das Ganze aufbauen und entsprechend natürlich damit auch nochmal in Richtung YouTube dahingehend angreifen. Und interessantes Unternehmen. Also für mich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Art Underdog gewesen. Ja, man wusste zwar, die gibt's, aber ist immer wieder überrascht, wenn man so mal ein Jahr später sich den Chart anguckt, huch, wie stark die angestiegen sind, ja, und dass die damit eigentlich auch gutes Geld verdienen, oder? Wie siehst du die?
Absolut, also wenn man sich das anguckt, also ich habe jetzt mal in Euro geguckt, haben sich seit Ende 2022 mehr als verachtfacht der Kurs. Also die haben da sowohl im Rationalisierungs- als auch im Wachstumsbereich auch nicht zugelegt und ist eine der großen Software-Erfolgsgeschichten aus Europa. Also SAP und Spotify sind, glaube ich, so die großen, die wenigen großen Global Player, die wir in Europa haben. Und ja, die schwimmen eben voll auf der Podcast-Welle. Wie wir natürlich auch. Und die machen
Die sind ja nur durch uns so groß.
Ja, natürlich, ja. Die machen damit noch mehr Geld. Und sie sind natürlich jetzt ambitioniert bewertet. Muss mal gucken, ob man jetzt auf dem jetzigen Niveau da einsteigen will. Aber schon ein spannender Trade.
Ja, spannender Trade wird auch gleich der Teil 3 sein, wenn wir uns nämlich dann
auf jeden
Fall Zahlen für die kommende Woche angucken. Mikro- und makroökonomisch haben wir wieder was mitgebracht und werden da natürlich gleich drauf reingehen.
Supi, bis gleich.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir haben unsere Bleistifte gespitzt, die Tabellen hervorgerufen. Ja, Dirk hat sie wahrscheinlich auf Schriftgröße 18 und wird jetzt gleich vorlesen oder beziehungsweise sagen, worauf achtest du in der kommenden Woche an Unternehmen, die melden? Welche Unternehmen sind aus deiner Sicht daraus interessant und wann kommen die damit Zahlen?
Besonders wichtig, Andreas, ist, dass wir mit Bleistiften arbeiten. Wir arbeiten immer noch mit Papier und Bleistift.
Und ja, man hört zumindest mal das Klackern von deinem Kugelschreiber. Ja,
schreiben papierhaft von der Printausgabe der Börsenzeitung ab.
Genau.
Ja, genau. Also, wir sind nach wie vor mitten in der Quartalsberichtssaison. Es bewegt sich geografisch langsam von den USA nach Europa und Asien. Die USA sind ja tendenziell immer eher ein bisschen früher dran. Die sind ja so gerade ein bisschen im Ausklingen. Aber wir haben jede Menge wichtige Unternehmenszahlen. Die ganz großen Megacaps sind diese Woche, die nächste Woche durch. Aber wir haben trotzdem weiterhin einen schönen Branchenmix und ich will mal gucken, ich habe so eine kleine Auswahl getroffen, gar nicht ganz so kleine Auswahl getroffen, aber die riesige lange Liste von verschiedenen Unternehmen, die berichten, rausgesucht. Also, wir haben am Montag McDonald's, kann was über den Konsumenten sagen, insbesondere über diejenigen, den Konsumenten, der nicht so wohlhabend ist in den USA, aber auch weltweit. Dann On Semiconductor, ist ein Indikator für die Halbleiterwirtschaft. Vertex Pharmaceutical haben gerade ein neues Medikament rausgebracht, beziehungsweise approved bekommen. Dann am Dienstag habe ich als wichtigste Werte AIG, große Versicherung. Mhm. BP aus Deutschland, also nicht aus Deutschland, das wäre schön, aus Europa. einer der großen europäischen Erdölkonzerne, Coca-Cola. Auch immer ein guter Indikator für Konsumverhalten und darüber, wie die Gewichtsabnehmspritzen sich eventuell auswirken. Gilead Sciences, Humana, Kering, der Fußlahme unter den Luxuskonzernen Frankreichs. Dann Marriott, aus Deutschland die Osram, für die, die es interessiert. Dann die S&P Global, diejenigen, die den berühmten S&P-Index machen. Auch ein sehr riesiges Unternehmen, auch in der Finanzbranche läuft im Moment ja dank der Trump-Regulierung relativ gut. 154 Milliarden Dollar Marktgewicht, gar nicht so kleiner Konzern. Supermicrocomputer und die aus Europa noch die UniCredit. Das habe ich so Montag und Dienstag. Hast du? Habe ich da in den ersten beiden Tagen was vergessen?
Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hätte noch die Insight und die Löws, die am Montag kommen. Ansonsten natürlich ein Haufen japanischer Unternehmen sehe ich hier noch. Shiseido fällt mir noch ein, aber ansonsten gehe ich komplett damit. Was hast du ja noch so schön als ab Mittwoch?
Mittwoch. Einmal die Siemens Energy natürlich. Die ist natürlich, hat vielen sehr viel Spaß gemacht am deutschen Markt. Eben der Top-Wert im deutschen DAX 40. Dann haben wir am Mittwoch außerdem Albemarle. Kann was über das Thema Lithium sagen. Break Gold. Gold ist ja nach wie vor nicht nur das digitale Gold, Kryptowährung, sondern auch das klassische Gold läuft ja hervorragend. Das heißt Meditech, spannender Nebenwirt aus Deutschland, Cisco, CVS Health, Michelin, Autozulieferer, vielleicht auch für ein Indikator für die Autonachfrage. Dann TeamViewer und was ich ganz spannend finde, Wabtec auch so ein Compounder aus dem Infrastrukturbereich in den USA. Was habe ich Mittwoch vergessen?
Eine Softbank noch fällt mir ein, also ne, Japan-Richtung dann haben wir natürlich ABN AMRO, große europäische Bank und Biogen fällt mir noch ein.
Ja, sehr gut. Dann Donnerstag sehr viel wieder. Adyen aus den Niederlanden, Airbnb, ich gehe dir einfach jetzt mal so durch, Applied Materials, Barclays, British American Tobacco, Datadog, Deere, Fannie Mae aus den USA, große Bank, Finanzdienstleister, GE Healthcare, sehr gut gelaufen, Honda Motors haben jetzt gerade Fusionsgespräche mit Nissan, die wohl nicht so gut laufen, Howmet Aerospace, hervorragend gelaufen seit Jahren, Iron Mountain, Moody's, Nestle, muss mal gucken, ob es eventuell großer europäischer Wert, eventuell eine Turnaround-Story ist, Nissan, mit denen wollte Honda fusionieren. Muss mal gucken, ob daraus was wird. Palo Alto Networks, IT-Sicherheit, Siemens, natürlich einer der wichtigsten DAX-Werte. Sony, dann ja, ThyssenKrupp. Ich kommentiere jetzt mal nicht. und Unilever. Das sind so meine Auswahl von den vielen Werten, die am Donnerstag kommen, die ich da so mal freihändig als wichtigste ausgewählt habe.
Genau, Schott Pharma fällt mir noch ein, da gibt es auch mal wieder nochmal Nachfragen. Commerzbank natürlich, unser Mutterkonzern.
Ich habe sie absichtlich übersprungen.
Du wolltest mir das sozusagen überlassen.
Ja. Oder was für Angst gehabt. Da wollte ich dich in die Compliance-Falle klappen lassen.
Genau. Nein, das ist ja nur ein Fakt, der ist ja sozusagen offiziell nachvollziehbar. Ja. Ja, ansonsten gehe ich da vollkommen mit. Ich denke auch, Wind Resource wäre vielleicht noch interessant, Zebra Technologies und Zoetis. Als großer Tiermedizinkonzern, der auch eigentlich teilweise ganz gut gelaufen ist.
Oh, die Upper Middle Class gibt ja mittlerweile immense Summen für ihre Tiere aus. Ja. Und Wind Resource ist ganz spannend. Also gerade Wind und auch Las Vegas Sands sind ja sehr international unterwegs, in Macau und China ohnehin schon. Die sind ja gar nicht mehr nur in Las Vegas. Und Wind ist, glaube ich, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ganz erfolgreich unterwegs, im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern, die sich da verzocken, um das mal als Wortspiel zu bilden. und dann immer zum Freitag. Am Freitag habe ich hier natürlich BVB. wir machen uns bei Fußballfans so unbeliebt hier. dann Hermes. Ja. Für dich persönlich ganz wichtig, aber auch sonst einer der größten Konzerne Europas, Moderna. Und am Samstag noch AutoZone.
Genau. Ich denke, ich gucke gerade mal ansonsten. Denke ich, kann man da, ja, Yandex, gut, ist eine russische Firma, die gibt's, kann man ja momentan nicht handeln. Olympus fällt mir noch, sehe ich ja noch, aber ansonsten, ja, wird auf jeden Fall spannend.
Also Yandex, BVB und ThyssenKrupp sind auch die Werte, die ich unbedingt handeln möchte.
In Kombination als Spread,
genau. Natürlich.
Sehr schön. Na gut, dann gucken wir mal auf die Makroseite. Was hast du denn da für Zahlen und Eindrücke für die kommende Woche?
Bei den Makrodaten. Also man kann schon sagen, dass die Ballung oder die wichtigsten Daten aus meiner Sicht wieder zum Ende der Woche hin wird. Am Montag habe ich aus Japan erstmal Leistungsbilanz, Eurozone Centex Investorenvertrauen, Dienstag FOMC-Mitglied John Williams spricht abends am Dienstag, aber die wichtigen Daten aus meiner Sicht beginnen eher so am Mittwoch. Da haben wir erstmal die Verbraucherpreise am Mittwoch. Am Donnerstag dann aus Deutschland auch Verbraucherpreise und nachmittags dann Erzeugerpreise aus den USA. Also die Verbraucherpreise kommen am Mittwoch vor den Verbraucherpreisen der USA, die am Donnerstag kommen. Und wie gesagt, aus Europa Industrieproduktion auch am Donnerstag und das Wirtschaftsbulletin aus der Eurozone und am Freitag einige wichtige Daten am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone, Controlling des Einzelhandels aus den USA und aus den USA auch Einzelhandelsumsätze und Michigan Verbrauchervertrauen und Einzelhandelsumsätze ex Autos. Ja, das sind Donnerstag, Freitag, so die Ballung wichtiger Inflationsindikatorendaten und Wirtschaftsindikatorendaten aus den USA und Europa.
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass der Fokus in der nächsten Woche hauptsächlich bei den mikroökonomischen Daten, sprich auf den Unternehmen liegen wird. Sonst ein paar Redebeiträge von amerikanischen Notenbankern und in Preisdaten, auf die man schauen könnte, um eben zu sehen, was die Amerikaner oder was die Notenbanken daraus machen könnten, ne? Um es mal so zu sagen. Verbraucherpreise, Erzeugerpreise.
Und überraschende oder auch nicht überraschende Rhetorik aus Washington kann natürlich immer dazwischen kommen. Und
ja, na klar.
Geopolitik ist immer so der schwarze Schwan, der
ich rechne damit, dass am Montag was kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden es sehen, wir sprechen in der nächsten Woche dann drüber. In diesem Sinne. Vielen Dank, lieber Dirk, dass du wieder dabei warst, uns hier Rede und Antwort bzw. deine Meinung kundgetan hast. Genau. Vielen Dank, dass ihr auch wieder die letzten 65 Minuten zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche mit vielen, vielen neuen Informationen, neuen Daten. Bis dann, macht's gut, viel Erfolg an den Börsen. Ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.